NDR 2 Spezial, das Thema. Der Fall Uwe Barschel.
Zimmer 317 des Genfer Hotels Bourivage. Hier ist der Sternreporter Sebastian Knauer mit dem ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten zu einem Interview verabredet. Als Knauer das Zimmer betritt, findet er Uwe Barschel tot in der Badewanne, vollständig bekleidet. Im Zimmer ein ausgespültes Schnapsfläschchen mit Rückständen eines Medikaments. Zwei Weingläser, eins zerbrochen, Schleifspuren auf dem Badezimmervorleger, ein verschmutztes Handtuch, ein abgerissener Hemdknopf, die Schuhe verstreut. Die von Barschel bestellte Rotweinflasche ist weg. Tablettenpackungen werden nicht gefunden.
Aufgrund dieser Szene des 11. Oktober 1987 ranken sich seit 30 Jahren Spekulationen um den Tod des ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten. Der Fall Uwe Barschel, jetzt eine Stunde lang im NDR 2 Spezial. Ich bin Anouk Schalén, schönen guten Abend. Heute vor 30 Jahren, am 11. Oktober, wurde der ehemalige CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein tot aufgefunden. In einer Badewanne in einem Genfer Hotel. Der Tod Uwe Barschels, der tragische Höhepunkt eines der größten und aufsehenserregendsten Politikskandale in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Affäre hat als Waterkant-Gate Schlagzeilen gemacht. Bekannt wurde sie einen Monat vor Barschels Tod im September 1987.
Etwa eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein druckt der Spiegel einen Bericht, dass SPD-Spitzenkandidat Björn Engholm beschattet wurde. Eine Woche später legt das Nachrichtenmagazin nach.
Sie haben es in den Nachrichten gehört, meine Damen und Herren. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel kommt in seiner nächsten Ausgabe mit der Story heraus, dass Ministerpräsident Uwe Barschel persönlich den Auftrag erteilt haben soll, Oppositionsführer Björn Engholm zu bespitzeln und seine Steuererklärung zu fälschen.
Das Ganze kommt einen Tag vor der Landtagswahl ans Licht. Barschel und die CDU werfen dem Spiegel vor, sich in den Wahlkampf einzumischen und Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen zu wollen. Wenige Tage später tritt Uwe Barschel vor die Presse und weist die Vorwürfe entschieden zurück.
Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Es hilft alles nichts. Etwa eine Woche nach seinem berühmten Ehrenwort tritt Barschel als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zurück.
Nur noch bis zum Ende der Wahlperiode, also bis zum 2. Oktober 1987, werde ich die Amtsgeschäfte weiterführen. Danach wird mein bisheriger Stellvertreter, Minister Dr. Henning Schwarz, bis auf Weiteres die Landesregierung geschäftsführend leiten.
Nach seinem Rücktritt kommt immer mehr Zweifel an der Unschuld Barschels auf. Er selbst beteuert diese weiterhin und will sogar Beweise dafür liefern und reist nach Genf in die Schweiz, um sich mit einem Informanten zu treffen. Am Morgen des 11. Oktober 1987 entdeckte ihn dann ein Sternreporter. Barschels Nachfolger Henning Schwarz informiert die Öffentlichkeit.
Die Mordkommission in Genf hat unserer Kriminalpolizei bestätigt, dass Dr. Uwe Barschel tot aufgefunden sei. Die Ermittlungen laufen noch.
Bis heute sind die genauen Hintergründe zum Tod Uwe Barschels umstritten. Die Ermittlungen der Polizei kommen zu dem Schluss, dass er sich das Leben nahm. Allerdings bezweifelt das bis heute nicht nur die Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten.
Der Tod Uwe Barschels vor 30 Jahren war der traurige Höhepunkt eines politischen Bebens in Schleswig-Holstein. Christian Wolf, NDR 2 Kiel. Und wie Uwe Barschel ums Leben gekommen ist, darum ranken sich noch immer Spekulationen. War es Mord oder wollte er sich selbst das Leben nehmen? Welche Indizien für Mord sprechen? Das hören Sie gleich im NDR 2 Spezial zum Fall Barschel. Uwe Barschel war 43 Jahre alt, als er starb. Er galt als tablettensüchtig, soll über Jahre hinweg Unmengen von Schlaf- und Beruhigungsmitteln verschrieben bekommen haben. Das Ergebnis seiner Obduktion belegt später Todesursache eine Überdosis Schlafmittel. Bis heute ist allerdings ungeklärt, ob er die Medikamente eigenmächtig genommen hat. Mord oder Freitod, seit 30 Jahren streiten Experten darüber. Patrick Barb, NDR-Journalist und Buchautor, ist der Auffassung, dass Uwe Barschel sich nicht das Leben nehmen wollte, sondern dass er ermordet wurde. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür?
Für Mord sprechen in meinen Augen zum einen die Ergebnisse der Obduktion des Leichnams von Uwe Barschel und die toxikologischen Untersuchungen, zum zweiten die Spuren am Tatort und die Lebensumstände von Uwe Barschel, das Doppelleben, das er geführt hat und aus dem ein Motiv erwachsen konnte.
Gehen wir durch die einzelnen Punkte durch. Obduktion und toxikologisches Gutachten. Was finden Sie daran auffällig?
Zwei Toxikologen sagen unabhängig voneinander, dass die Abbauprodukte der Gifte in Barschels Körper einen eindeutigen Hinweis in Richtung Mord geben. Denn danach hat Barschel zunächst einmal die Beruhigungsmittel, später aber das tödliche Gift aufgenommen, das Cyclobarbital. Und wenn man diesen Toxikologen glauben darf, Herrn Brandenberger und Herrn Katzung, dann war Barschel bei der Aufnahme des Giftes selbst nicht mehr handlungsfähig. Das bedeutet, er kann sich das Gift nicht selbst beigebracht haben. Naja, die Spuren am Tatort sind sehr verwirrend. Man kann sagen, der Tatort, er existiert überhaupt nicht. Das ist, als ob da die Hühner durchgelaufen wären. Mehrere Personen haben den Tatort betreten, bevor die Ermittler ihren Erstangriff starten konnten. Wichtig ist mir aber, wenn es um die Frage Mord oder Selbstmord geht, dass am Tatort Spuren von Dimethylsulfoxid gefunden wurden. Dies ist ein Kontaktstoff, ein Stoff, den man in der Tiermedizin dazu verwendet, Präparate, Medikamente durch die Haut in den Körper zu transportieren. Und die Verwendung eines solchen Mittels macht bei einem Freitod keinen Sinn.
Welche Erklärungen hat es dafür gegeben, dass dieser Stoff da gefunden wurde?
Es gibt die Erklärung des Chefermittlers Heinrich Wille, der davon ausgeht, dass ein Team von Mördern in das Zimmer eingedrungen ist und diesen Stoff, Dimethylsulfoxid, als Reserve mit dabei gehabt hat, falls Barschel sich wehrt oder die anderen Präparate nicht ausreichend wirken. Dann sei dieses Dimethylsulfoxid verschüttet worden in einer Eile, in einer Hektik, in einer Situation, in der man unter Zeitdruck stand, denn es wurde auf dem Wannenvorleger gefunden und auf einem Handtuch.
Patrick Barb, NDR-Journalist und Buchautor, ist der Auffassung, dass Uwe Barschel ermordet wurde. Warum er auch davon ausgeht, dass der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ein Doppelleben führte und wie das aussah, da gehen wir in der nächsten halben Stunde drauf ein. Gleich aber erstmal im NDR2-Spezial. Welche Indizien sprechen dafür, dass Barschel selbst entschieden hat, nicht mehr weiterleben zu wollen? Der Fall Uwe Barschel, unser NDR2-Spezial heute Abend. Oktober 1987. Fast jeder erinnert sich an das Foto des leblosen Körpers von Uwe Barschel, vollständig bekleidet in der Badewanne in seinem Genfer Hotel. Gemacht hat das Bild ein Sternreporter, der mit Barschel am 11. Oktober zu einem Interview verabredet war. Barschel, nach der Engholm-Affäre politisch schwer angeschlagen, sollte vor einem Untersuchungsausschuss aussagen. Dazu kam es nicht mehr. Mord oder Freitod, darüber wird seit Jahren spekuliert. Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung ist der Auffassung, es war ein Sterbehelfer mit in Barschels Zimmer. Herr Leyendecker, was bringt Sie zu der Annahme?
Naja, zum einen wurden Spuren im Zimmer gefunden, die auf jemanden Fremden schließen lassen. Ich glaube, das, was damals passiert ist, entsprach ein Stückchen dem, was Sterbehelfer taten. Sowohl die Mixtur passt, als auch die Tatsache, dass er sich in eine Badewanne, in eine gefüllte Badewanne gelegt hat. Das hatten damals mehrere Organisationen empfohlen, es so zu machen. Und nichts deutet darauf hin, dass er ermordet wurde.
Wie erklären Sie sich diese Ungereimtheiten, dass Barschel bei seinem Tod unter anderem Geld, Kreditkarten, Schlüssel bei sich hatte in der Badewanne, die Schuhe, die in dem Zimmer verteilt waren, das ausgespülte Schnapsfläschchen? Wie passen diese Details in die Theorie, dass er möglicherweise einen Sterbehelfer hatte?
Ich halte all diese Ungereimtheiten, die es tatsächlich gibt, für Teil einer Inszenierung, nämlich der Inszenierung, es eben nicht wie Selbstmord oder es eben nicht wie Sterbehilfe aussehen zu lassen.
Seine politische Karriere, ja, die war am Ende, aber aus diesem Tief haben sich auch andere ehemalige Politiker schon wieder rausgearbeitet. Welches Motiv sollte Barschel denn gehabt haben, die Hilfe eines Sterbehelfers in Anspruch zu nehmen?
Der Verlust der bürgerlichen Existenz. Er war ja in der CDU zu einer Unperson geworden. Alle Vorwürfe gegen ihn schienen belegt, was nicht richtig war. Also es hat sich ja später herausgestellt, dass Barschel weit mehr Opfer als Täter gewesen ist. Aber das war damals nicht so. Für ihn schien alles verloren. Und ich glaube, dass er den Verlust der Anerkennung seines sozialen Umfelds nur schwer oder nicht ertragen konnte.
Jetzt hatte er einige Monate zuvor als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt. Trotz der Affäre, warum sollte er so am Ende gewesen sein, sich das Leben genommen zu haben, das ihm gerade ja nochmal geschenkt wurde?
Naja, auch so ein Flugzeugabsturz hinterlässt ja Wunden. Das ist ein so außergewöhnliches Ereignis, dass es zu einer Unsicherheit beiträgt. Und dann war schon, wenn wir uns da zurückerinnern. Das war kein unbedeutender Regionalpolitiker, der einem Absturz entgangen war, sondern er schien einer der größten Schurken in der Geschichte der Republik zu sein.
Der Journalist der Süddeutschen Zeitung Hans Leyendecker ist der Auffassung, dass Uwe Barschel sich selbst das Leben nehmen wollte und ein Sterbehelfer in seinen letzten Stunden bei ihm war.
Ich hatte da schon irgendwie ein ungutes Gefühl und sah dann auch über den Spiegel, dass da irgendwas mit der Badewanne ist.
Er hat die Notfallflasche nicht gefunden, die Medikamentenverpackung. Er hatte seinen Ehering in der Hose.
Meine Überzeugung spricht deutlich mehr für Mord als für Selbstmord.
Er war kaputt. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er dann diese ganzen Psychopharmaka.
Die Tatsache, dass, glaube ich, noch jemand im Zimmer war und dass dies kein gewaltsamer Tod gewesen ist, deutet darauf hin, dass Barschel in der letzten Stunde jemand an seiner Seite gehabt hat, der ihm einfach geholfen hat. Es ist von allen Theorien die wahrscheinlichste, dass Sterbehilfe gegeben hat.
Sterbehilfe, Freitod, Mord, die unterschiedlichen Theorien. Was damals im Hotel Bourivage in Genf passiert ist, konnten bis heute allesamt nicht hundertprozentig belegt werden. Der Fall Barschel, das ist heute unser NDR2-Spezialthema zum 30. Todestag des CDU-Politikers. Wie sehr wirkt der Skandal von damals heute noch in Schleswig-Holstein nach? Ein Thema gleich. Ich bin Anouk Schalén. Schönen guten Abend. Der Tod Uwe Barschels heute vor 30 Jahren war der traurige Höhepunkt eines Politkrimis. Der Fall lässt noch heute tief blicken in die Abgründe der Parteienlandschaft von Schleswig-Holstein damals. SPD und CDU steckten mittendrin in einem erbitterten Kampf um die Macht im Land. Es gab Lügen, Intrigen, fiese Tricks, Politik aus dem Hinterhalt, Bespitzelung des Gegners inklusive. Ein Ehrenwort war nicht mehr so viel wert auf beiden Seiten. Barschels damaliger Kontrahent Björn Engholm musste später zurücktreten, weil er es offenbar mit der Wahrheit auch nicht immer so ganz genau genommen hatte. Andreas Schmidt, NDR 2 Kiel, hat sich mit den Folgen der Waterkant-Gate-Affäre beschäftigt. Wie hat das Ganze denn Schleswig-Holstein verändert?
Man muss sich vorstellen, zu der damaligen Zeit, 1987, war es so, dass Schleswig-Holstein ein Land war, das Jahrzehnte von CDU-Alleinherrschaft hinter sich hatte. Und dann kam auf einmal ein hoffnungsvoller SPD-Gegenkandidat. Und das hat auf einmal alles durcheinander gebracht. Und was dann passiert ist, ist einerseits diese Schmutzkampagne, aber auch die SPD hatte sich in dieser Opferrolle eingerichtet und dann eben fatale Fehler gemacht, die sie selber dann in den Abgrund gerissen haben. Das hat natürlich nicht nur diese beiden Existenzen zerstört von Barschel und von Engholm, sondern eine ganze politische Generation geprägt. Und das ist ein Klima des Misstrauens und eine Art und Weise der Auseinandersetzung, die da geführt wird, gerade zwischen SPD und CDU, die sicherlich bundesweit in dieser Heftigkeit einmalig ist.
Jetzt liegt der Tod von Barschel 30 Jahre zurück. Es hat Untersuchungsausschüsse gegeben, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Hat das nicht am Ende was gebracht? Wurden da nicht Konsequenzen gezogen?
Ob die richtigen Konsequenzen gezogen wurden, darüber gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Es gibt ja den Lübecker Staatsanwalt Heinrich Wille, der Meinung ist, dass überhaupt nicht die richtigen Konsequenzen gezogen worden sind, dass es nämlich ein Mord war an Uwe Barschel. Allerdings, so legendär wie die Affäre um Uwe Barschel und seinen Tod und später die SPD-Machenschaften gewesen ist, so legendär sind auch die Untersuchungsausschüsse, die beiden, die da getagt haben, denn die haben sehr, sehr gewiss diese politische Affäre aufgearbeitet und letztlich hat das ein Stück weit auch zu der Heilung dieser Wunden beigetragen, selbst wenn sie am Ende häufig wieder aufreißen.
Die Untersuchungsausschüsse waren wohl unterm Strich ein Erfolg. Was hat das in der politischen Kultur verändert? Geht man jetzt anders miteinander um in Schleswig-Holstein?
Naja, ich gehöre jetzt selbst noch zur etwas jüngeren Reportergeneration. Und wenn ich das, was ich selber jetzt im Kieler Landeshaus an Debattenkultur erlebe, mit dem vergleiche, was mir ältere Kollegen, die diese Barschel-Zeit mitgemacht haben, erzählen, dann hat sich die Kultur tatsächlich verbessert. Beide Seiten wissen natürlich, wo die eigenen Leichen im Keller liegen und insofern ist man etwas vorsichtiger geworden. Aber es ist schon so, es sind einige von den Menschen, die damals eine aktive Rolle gespielt haben, sind auch noch in der Politik. Und immer dann, wenn es kompliziert wird, wenn es schwierig wird, dann spürt man das alte Misstrauen doch schon wieder hervorkommen.
Die Folgen der politischen Schlammschlacht, die rund um die Barschel-Engholm-Affäre damals tobten, die sind heute noch im Land zu spüren, sagt Andreas Schmidt, NDR 2 Kiel. Und gleich im NDR 2 Spezial der Fall Uwe Barschel. Die Frage, was ist dran an den Gerüchten, dass Barschel in dunkle Geschäfte verstrickt gewesen sein soll?
NDR 2 Spezial, das Thema. Jeden Donnerstag direkt nach dem Kurier um 7.
Heute mit dem Fall Barschel, 30 Jahre nach dem Tod des Politikers, der noch immer viele Fragen aufwirft. Auch die, wer Barschel eigentlich war. War der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel nur ein Regionalpolitiker und Familienvater? Oder spielte er möglicherweise auch noch eine ganz andere Rolle? Der NDR-Journalist und Buchautor Patrick Barb ist der Auffassung, Barschel hat ein Doppelleben geführt und wurde ermordet, weil er in gefährliche und vor allem illegale Geschäfte verstrickt war. Patrick Barb, was soll das für ein Doppelleben gewesen sein?
Nun, diese Hinweise gehen zurück auf die Angaben seiner Fahrer, die ihn bei Nacht und Nebel in die DDR gefahren haben. Nun wissen wir, das ist ja eine sehr schwer bewachte Zonengrenze gewesen, die man einfach nicht so überschreiten konnte. Und Uwe Barschel fuhr ohne Visum bei Nacht und Nebel in die DDR, um dort Waffenlager aufzusuchen, um Gesprächspartner zu treffen. Und so etwas geht nur mit geheimdienstlicher Abdeckung von beiden Seiten, von Seiten der westlichen Geheimdienste und von Seiten der östlichen Geheimdienste. Und tatsächlich, bei der weiteren Recherche hat sich ergeben, dass Uwe Barschel vom US-Geheimdienst CIA geführt worden ist.
Das heißt, die CIA hätte möglicherweise ein Interesse gehabt, Barschel zu töten?
Wir gehen davon aus, dass die CIA ein Interesse daran gehabt hat oder möglicherweise ein Interesse daran gehabt hat, Barschel zu töten. Denn Barschel hat geheimes Wissen gehabt über Waffengeschäfte, an denen er als Notar oder auch als Politiker oder als Vermittler beteiligt gewesen ist. Und diese Dinge sollten im Verborgenen bleiben. Wir wissen, dass Uwe Barschel zusammen mit seinem Notar Hans-Michael Moll CIA-Kontakte gehabt hat und dass über dieses Notariat Waffengeschäfte abgewickelt worden sind. Wir wissen, dass dieses Notariat Kontakt gehabt hat zu dem Multimillionär und Waffenhändler Adnan Khashoggi, der vor allem für die CIA in Waffengeschäfte eingebunden gewesen ist.
Es ist insgesamt alles nicht wirklich übersichtlich. Dazu kommt auch noch die Frage, was Barschel eigentlich in Genf gemacht hat.
Barschel selbst gibt an, vor seinem Abflug von Gran Canaria, bei seinem letzten Kurzurlaub mit seiner Frau, dass er in Genf einen Informanten treffen wolle, Robert Roloff, der ihm etwas sagen wolle zum Entstehen der Kieler Affäre, über die er gestürzt ist. Aber es gibt noch weitere Erklärungen. Interessant ist, dass in dem Flugzeug, dass das Ehepaar Barschel von Hamburg nach Genf und dann nach Gran Canaria gebracht hat, auch ein Passagier namens B. Gates drin gewesen ist, der hohe CIA-Mitarbeiter und spätere Chef der CIA. Und es gibt Hinweise eines südafrikanischen Geheimagenten namens Dirk Stoffberg, der darauf hinweist, dass Robert Gates selbst Uwe Barschel nach Genf bestellt hat, um ihn dort zu treffen, möglicherweise um ihm eine Falle zu stellen.
Patrick Barb, NDR-Journalist und Buchautor, ist der Auffassung, dass Uwe Barschel vom US-Geheimdienst CIA geführt wurde und in Waffengeschäfte verwickelt war. Wir wollen nach der möglicherweise dunklen Seite des ehemaligen CDU Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein auch noch auf die positive Seite schauen, auf Barschels politisches Vermächtnis, gleich im NDR2-Spezial. Am 11. Oktober 1987 wurde Uwe Barschel tot in der Badewanne des Genfer Hotels Bourivage gefunden. Und wir haben in den letzten gut 50 Minuten schon viel gehört über die einzelnen Theorien verschiedener Experten, wie Barschel ums Leben gekommen sein könnte und wer möglicherweise ein Motiv gehabt haben könnte. Bleibt noch ein Punkt: sein politisches Vermächtnis. Werner Kalinka, Journalist, Buchautor und CDU-Mitglied aus Kiel. Wie wichtig war Barschel für Schleswig-Holstein?
Barschel hat verschiedene Akzente gesetzt, Schleswig-Holstein Musikfestival, Nationalpark Wattenmeer, in der Arbeitsmarktpolitik, damals die Gesamtschuldebatte, die auch über seine Zeit hinaus erhalten geblieben sind und prägend geblieben sind. Und natürlich ist die Frage der politischen Kultur ein ganz wesentlicher Punkt nach der Affäre gewesen.
Was war Barschel denn für ein Politiker? Wie ist er Dinge angegangen?
Er kommt aus einer konservativen Ausgangslage. Als Jüngerer war er besonders dort konservativ sicherlich verhaftet und entwickelte sich im Laufe der 80er Jahre aus meinem Blick immer stärker zu einem eher auch sozial und ausgleichenden Gesichtspunkten zugewandten Politiker.
Würden Sie sagen, dass Barschel streitbar war?
Natürlich war er streitbar und Streitbarkeit gehört zum Politiker dazu. Aber dies war nach meiner Beobachtung nicht mehr oder weniger als andere auch Wer sagt, Politik sei eigentlich nur ja als Wattebäuschen zu gebrauchen, der sieht die Wirklichkeit damals wie heute nicht.
Haben Sie den Eindruck, dass das Vermächtnis von Uwe Barschel ausreichend gewürdigt wird oder steht es doch eher im Schatten zu dem Skandal, der nachher war?
Steht natürlich im Schatten, aber es ist ja auch festzustellen, dass im Laufe der Zeit sich viele Betrachtungen sehr geändert haben. Der Blick auf die Affäre selbst, aber auch die Gesamtwürdigung der Person Barschel. Und von daher gesehen denke ich schon, dass bestimmte positive Sachen auch weiter im Blickfeld der Menschen bleiben werden.
Das politische Vermächtnis von Uwe Barschel ist in Schleswig-Holstein noch immer erlebbar, sagt Werner Kalinka, Journalist, Buchautor und CDU-Mitglied aus Kiel. Aber Barschel hat auch über Schleswig-Holstein hinaus Spuren hinterlassen. Andreas Grau von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Welche?
Was bei Barschel eine Rolle spielt, das ist zum einen ganz stark sein Bemühen, den Naturschutz, den Umwelt- und Naturschutz voranzubringen. Das hat er schon in seiner allerersten Regierungserklärung in den Vordergrund gestellt. Daraus resultiert dann auch die Gründung des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Das zweite ist, in der damaligen Zeit war das die Arbeitslosigkeit ein großes Problem und sein Bemühen eben mit den Mitteln des Landes, die ja auch begrenzt sind, diese Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dafür hat er 83 ein Investitionsprogramm der Landesregierung aufgelegt. Und der dritte Schwerpunkt, das liegt auch in der damaligen Zeit begründet, Barschel folgte der damaligen Meinung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für private Rundfunkanbieter mit zu öffnen und hat auch dazu ein Gesetz auf den Weg gebracht, nämlich das Landesrundfunkgesetz von 1984. Also das sind so drei Schwerpunkte, die man mit seinem Namen in Verbindung bringen müsste.
Zur Person Uwe Barschel gehört nicht nur sein Tod unter ungeklärten Umständen, auch sein politisches Erbe sollte nach wie vor beachtet werden, sagt Andreas Grau von der Konrad-Adenauer-Stiftung bei NDR 2 heute im NDR 2 Spezial. Das war unser NDR 2 Spezial der Fall Barschel. Heute vor 30 Jahren wurde der ehemalige CDU-Ministerpräsident tot aufgefunden. Die Spekulationen um seinen Tod, Freitod oder Mord, Sterbehelfer oder Killer im Auftrag des Geheimdienstes reißen bis heute nicht ab. Ich bin Anouk Charlene, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR 2 Spezial, das Thema, der Fall Uwe Barschel.